Stopp der Repression. Casa Nostra.
Wäschsalon Schweiz ist eine der Informationsveranstaltungen der Casa Nostra Woche. Eigentlich hat es eine Diskussionsveranstaltung zu Drogenhandel und Geldwäsche auf dem Finanzplatz Zürich sollen werden. Die angefragten Vertreter aus Bankenkreisen und von der Bezirksanwaltschaft Zürich haben allerdings eine Teilnahme gescheut. Kein Wunder, wird doch allein in Zürich nach Schätzung von Fachleuten jährlich weit über 1 Milliarde Drogengeld umgesetzt. Der Urs Hensenberger von der Aktion Finanzplatz Schweiz Dritte Welt hat die Frage, mausert sich der Finanzplatz Schweiz Zürich vom Hort für Fluchtkapitalisten aus dem Trikont jetzt auch noch zum führenden Wäschsalon für Drogengelder allein müssen nachgehen. Anschliessend an das Referat gehört ihr ein kurzes Interview auch mit dem Urs Hensenberger über die neueste Geldwäsch- und Drogenschmuggelaffäre in Basel.
Money. Money.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound.
A mark, a yen,
a buck or a pound. Is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound. Can make the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure.
Money, 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 money.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go round, the bird go round, the bird. Money makes a bird go round, the clinking, clanking sound.
Money, 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 money,
money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money.
Ich möchte an den Anfang 3 Zitate stellen, die so ein wenig im Voraus das Bild des Finanzplatzes Schweiz im Zusammenhang mit Geldwäscherei abrunden. Das erste stammt von Falone, dem obersten Mafiajäger von Palermo. Er hat gesagt, die Schweiz ist nach wie vor der bekannteste Geldwäschetreffpunkt der Welt. Was die Finanzierung angeht, nach wie vor der Knotenpunkt im internationalen Drogenhandel. Dann das nächste Zitat stammt vom US-Generalstaatsanwalt. Der sagt, Geldwäscherei ist der Lebenssaft der Drogensyndikate und des traditionellen organisierten Verbrechens. Dann zum Schluss noch ein Zitat eines speziell prominenten Zeitgenossen von Lucio Celli, dem früheren Zeremonienmeister der Geheimloge P2. Er hat im März verlauten lassen, wäre es in ihrer Möglichkeit gestanden, die Schweizer hätten mich nicht einen Tag ins Gefängnis gesteckt. Wir könnten uns jetzt darüber streiten, ob die Schweiz wirklich die erste Geige in diesem Geschäft spielt oder nicht. Ich denke aber, dass das schlussendlich eine zweitrangige Fragestellung ist. Denn klar ist, und nicht nur erst seit der Affäre um die Libanon-Connection, dass der Finanzplatz Schweiz zumindest eine der zentralen Waschküchen für schmutzige Gelder ist. Und was ebenso klar ist, dass diese Funktion nicht auf irgendwelchen Zufällen beruht. Dabei steht für mich, also bei meiner Betrachtungsweise, auch nicht unbedingt die Moral der in diese Deals verwickelten Politiker, Geheimdienste, Bankiers, rechtsextreme Organisationen und vieler anderer mehr im Vordergrund. Natürlich ist auch die Moral ein Problem. Doch dürfte die Moral in der Schweiz selber nicht schlechter oder besser sein als in anderen Ländern auch. Wahrscheinlich ist sie aber einfach ein wenig schlitzohriger, doppelbürtiger als in anderen Ländern, wo Korruption und Ähnliches als offeneres Geheimnis gehandelt wird als hierzulande. Ich möchte im Folgenden mein Referat denn auch eher der technischen und der infrastrukturellen und juristischen Seite der Geldwäscherei widmen, soweit dies den Finanzplatz Schweiz mitcharakterisiert. Allerdings besitzt diese Betrachtungsweise ja ganz klare Grenzen. Diese Grenzen, die hätte auch Frank Garbeli ein wenig markieren sollen. Frank ist auch ein intimer Kenner, vor allem der Drogenszene, der vielfältigen persönlichen Verflechtungen, was das Drogengeschäft anbelangt. Und das ist nun eine Seite, die ich hier nur am Rande berühren kann. Aber wir werden darauf sicher zurückkommen, also spätestens, wenn es um die neue Geldwaschstrafnorm geht, auf die ich am Schluss eingehen will und über die wir dann vielleicht auch noch ein wenig diskutieren können. Und schließlich noch eine letzte Vorbemerkung. In den gegenwärtig breit geführten Diskussionen über die Geldwäscherei steht das Waschen von Drogengeldern im Vordergrund. Allenfalls noch im Zusammenhang mit Waffenschmuggel und Waffenschiebereien. Und dies ist ja im Prinzip auch der thematische Zusammenhang mit Casa Nostra. Um aber die Funktionsweise nun des Finanzplatzes Schweiz auch nur einigermaßen begreifen zu können, gehört zum Geldwaschen mindestens noch das Thema des Finanzplatzes Schweiz als Fluchtgeldhort dazu. Immerhin steht den von den US-Experten geschätzten 800 Milliarden Schweizer Franken an Drogengeldern, die umgesetzt werden, über 100 Milliarden Schweizer Franken an Fluchtgeldern in der Schweiz gegenüber. Gut, das eine ist eine Jahresumsatzgröße und die Fluchtgelder, das ist eine Bestandesgröße, aber die Dimensionen sind doch irgendwo noch vergleichbar. Andere Schätzungen gehen noch höher als die 100 Milliarden Fluchtgelder. In den meisten oder zumindest in vielen Fällen dürften sich auch die Grenzen zwischen Narkodollars, Fluchtgeldern und dem Schmuggel diverser anderer Waren stark verwischen. Zuerst nun zur Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz. Der Finanzplatz Schweiz nimmt heute weltweit den dritten Rang ein. In der Vermögensverwaltung sind die Schweizer Banken international an der Spitze, also absolut gesehen, nicht pro Kopf der Bevölkerung. und die Schweizer Grossbanken gehören zu den weltweit führenden Instituten in der Vermögensverwaltung. Es ist klar, dass von den riesigen Vermögenswerten, die von diesen Banken hin und her geschoben werden, nur ein geringer Teil in der Schweiz selber angelegt werden kann. Die Größe des Wirtschaftsraumes Schweiz ist einfach zu klein dazu. Deshalb hat sich der Finanzplatz Schweiz auch vor allem zur Drehscheibe, zur Finanzdrehscheibe entwickelt, zur internationalen Finanzdrehscheibe. Das gilt neben den Drogen und anderen Geldern ganz speziell auch für die Fluchtgelder aus der dritten Welt. Um das zu illustrieren, die USA mit ihrem riesigen Binnenmarkt gelten als größtes Bestimmungsland von Fluchtgeldern, welche dort also angelegt werden. Die Schweiz dagegen als größter Durchlauferhitzer oder eben Waschsalon für diese Gelder. Die meisten Fluchtgelder werden von den Schweizer Banken sofort wieder angelegt, und zwar eben im Ausland, und zwar auf den sogenannten Euromärkten, wo relativ hohe Renditen winken und wo vor allem auch keine nationalstaatlichen Gesetze gelten und die Zentralbanken keine Kontrolle über das dortige Finanzgebaren ausüben können. Nun, der eigentliche Anfang des Finanzplatzes Schweiz als Umschlagplatz für Dubiose und andere Gelder geht auf die Zeit während des Zweiten Weltkrieges zurück. Damals war der Schweizer Franken sowohl für die Alliierten wie für die Achsenmächte die begehrteste, weil quasi neutrale, saubere und ganz in ganz Europa frei wechselbare Währung. Sowohl die Sowjets wie die Alliierten und die Nazis verkauften damals der Schweiz Gold gegen harte Schweizer Franken. Allein die Nazis verkauften so der Schweiz Gold im Wert von rund 1,6 Milliarden Franken. Es handelte sich dabei um Raubgold aus den besetzten Gebieten, aber auch um Gold aus den Konzentrationslagern. Geschäfte konnten aber auch anders mit jüdischen Vermögen gemacht werden. Denn dank dem 1934 eingerichteten schweizerischen Bankgeheimnis brachten die Juden ihre Vermögen in die Schweiz, um sie vor der Nazi-Verfolgung zu retten. Kurz, während des Zweiten Weltkrieges war die Schweiz der Finanzplatz in Europa. Und für unser Thema ist entscheidend, dass die Schweiz damals als gigantisches internationales Gold- und Geldwaschzentrum gedient hat und sich so auch das entsprechende Know-how und die nötigen Verbindungen bzw. ein stabiles persönliches Beziehungsnetz geschaffen hat. Jedes langfristig funktionierende Geschäft ist auf solche personelle Kontinuitäten angewiesen. Wichtig ist ebenfalls zu sehen, dass der Finanzplatz ganz verschiedene Arten von Geldern gewaschen hat, auch in dieser Zeit, und eben nicht nur Drogengelder. Der Finanzplatz Schweiz startete dann damals mit riesigen Goldreserven in die Nachkriegszeit. Die Großbanken versuchten dann auch in allen möglichen Gebieten ins Goldgeschäft zu kommen. Dabei sind bis heute wirtschaftliche und politische Krisengebiete oft Goldhandelsgebiete, weil Gold wertstabil, leicht transportierbar und damit auch schmuggelbar ist. Geschichtlich gesehen ist allerdings der Zusammenhang zwischen Drogenhandel und etwa dem Diamantenhandel, Diamantenschmuggel, viel älter als der Zusammenhang Drogenhandel und Gold. Das ist vielleicht auch interessant im Zusammenhang mit der vielleicht beabsichtigten Verlagerung des Diamantenhandels, der De Beers, die 80% des Diamantenhandels kontrollieren, in die Schweiz nach Luzern. Also das steht im Moment zur Diskussion. Da gibt es ganz, also historisch langfristige Verbindungen. für uns im Zusammenhang ist dann auch nicht unwichtig, dass sich in den 50er und 60er Jahren Beirut als großes, als Goldumschlagszentrum im Nahen Osten entwickelt hat. Beirut wurde dabei fast ausschließlich von den Schweizern beliefert. Diese Connection führt auch in anderer Hinsicht in die Schweiz, genauer nach Genf. Dort besitzt der jüngere Halbbruder des Verwaltungsratspräsidenten der bekannten Zürcher Schakaci Trading AG eine Firma, die er von seinem Vater übernommen hat. Vater Schakaci rühmt sich mit seinen Verdiensten in Beirut während der 70er Jahre, den Ruf einer inoffiziellen Zentralbank des Libanon erworben zu haben. Gemäß seinen Aussagen ist die Firma eine der größten Lieferanten von Gold für den Nahen Osten. Auch besitzt er eine eigene Goldraffinerie in Tessin. Der Libanon gehört auch heute noch zu den Opiumproduzenten und ist weltweit der größte Haschischproduzent. Die Schakaci Trading AG in Zürich soll ja bekanntlich auch schmutzige Banknoten in Gold umgetauscht haben. Dieses Gold wurde dann illegal wieder in die Türkei zurückgeschmuggelt. Und dem Zürcher Schakaci wurde zudem eben bereits letzten Sommer vom türkischen Fernsehen derselbe Vorwurf gemacht, einen illegalen Goldhandel zwischen der Schweiz und der Türkei zu betreiben. Da gibt es dann eben auch die Connection zu COP. Ich will hier noch festhalten für diesen Teil, die Schweizer Banken besitzen historisch verankerte und gut funktionierende Geschäftsbeziehungen in den Nahen Osten. Die Libanon-Connection nimmt ihren Anfang in Istanbul, geht über Sofia, also die Geldkuriere, die diesen Weg einschlagen. In Sofia stellt die Schweizer Botschaft gemäß einem Bericht des EPTO täglich bis 60 Visa für Geldkuriere aus. Diese Connection geht dann weiter von Sofia aus via Fluglinie nach Kloten, wo zum Teil die Mitarbeiter der drei Großbanken die Geldkoffer direkt auf dem Flughafen, auf dem Flugfeld abholen. Für die italienischen Strafuntersuchungsbehörden ist zudem klar, dass die Libanon-Connection ein Teil der Pizza-Connection ist. Beide Drogenringe hätten über die gleichen Finanzierungsorganisationen verfügt. Weiter hat der Sonntagsblick geschrieben, dass die Schakaci Trading AG auch vom CIA im Zusammenhang mit dem Iran-Contra-Geschäft benutzt worden sei. Also hier sehen wir auch schon die riesigen Verflechtungen, die es im Zusammenhang mit diesem Drogenhandel gibt. Also es sind ganz verschiedene Kreise, sind da auf verschiedene Weise involviert. Soweit zur Libanon-Connection. Bevor ich nun zum nächsten Punkt komme, möchte ich doch noch zwei Beispiele geben, wo die Schweiz in anderer Hinsicht als Geldwasch- oder besser Goldwaschzentrum gedient hat. Ende der 70er Jahre hat, als die USA das Getreideembargo über die Sowjetunion verhängt hatten, kaufte die Sowjetunion mit Gold über die Schweiz argentinisches Getreide. Das zweite Beispiel: Als die USA die Iran-Conti, also die Conti, die Iran in den USA besessen hatte oder noch besitzt, als Protest gegen Khomeini gesperrt hatten, verkauften die Schweizer Banken dem Iran und auch dem Irak Gold, das dann wiederum für Waffenkäufe diente.
There is money going overseas to buy changes that will never come. Dollar back. Contra spill the blood of the people. In small nation we won't leave alone. There are Contras in Nicaragua. You
drink at the trough. USA sponsored violence, create refugees all over the world. They pour into LA, DC, and Arizona, seeking sanctuary from our guns. Meanwhile, in the corporate boardroom, they talk about the debt as if it could be paid. But money borrowed and loaned for guns you can't eat and buildings you can't live in and trinkets you can't wear. It is a debt not owed by the people. There is money going overseas to buy changes that will never come. Dollar-backed home trust fill the blood of the people. In small nation we won't leave alone.
Nun einen Schritt weiter. Es ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass der Drogenhandel ohne funktionierende Geldströme und das Recycling der Narkodollars nicht existieren könnte. Das gilt im Prinzip für jeden und speziell den grenzüberschreitenden Handel mit irgendwelchen Waren. Das heißt also, dass ohne ein funktionierendes Bankensystem wenig bis gar nichts laufen würde. Hier sind nicht nur die Schweizer Banken angesprochen. In Bolivien beispielsweise besitzen die Drogenkönige ja selber Banken. Es lässt sich hier aber ein gewichtiger Einwand machen. Das Drogengeschäft ist international organisiert, also braucht es auch internationale Banken, um die Drogendollars zu verschieben. Und zudem braucht es Banken, die zuverlässig und schnell arbeiten, also eine effiziente Infrastruktur und gut ausgebildetes Personal besitzen. Wie lässt sich denn Geld besser und schneller waschen als durch elektronische Überweisungen über verschiedene Bankstationen, wobei die Form des Geldvermögens erst noch bei jeder Bankstation wechseln kann? Die Schweizer Grossbanken gehören bekanntlich bezüglich der Qualität ihrer Infrastrukturen sicher zur weltweiten Spitze. Es ist dies der Erfolg der weltweiten Expansion des Bankensystems generell in den 70er Jahren. Es ist dies der Beginn derjenigen Entwicklung, die heute mit Globalisierung und Deregulierung charakterisiert wird. Heute wird von den Drogenfahndern auch festgestellt, dass die Liberalisierung der internationalen Finanzmärkte, also Liberalisierung heißt in diesem Zusammenhang der zunehmende Wegfall irgendwelcher nationaler gesetzlicher Auflagen im Kapitalverkehr und von steuerlichen Hindernissen, dass also im Zusammenhang dieser zunehmenden Liberalisierung, dass diese zunehmende Liberalisierung die internationale Drogenmafia in ihren Bestrebungen zur Geldwäscherei zusätzlich unterstützt und dass es immer schwieriger wird, deshalb die Herkunft krimineller Gelder zu entschleiern. Ob hier nun das Bankensystem einfach missbraucht wird, wie das von Bankenseite immer wiederholt wird, möge hier noch einmal offen bleiben. Bleiben wir bei den Strukturen. Es ist bekannt, dass für die Geldwäscherei wie auch als Transitpunkte für Fluchtgelder die sogenannten Offshore-Finanzplätze wie auf den Cayman-Inseln, Panama, den Bahamas oder Hongkong, Singapur und so weiter, eine ausgeprägt zentrale Rolle spielen. Diese Plätze fallen mehr oder weniger mit den wichtigsten Drogentransitwegen oder Drogenumschlagplätzen zusammen. Dazu kommt noch Miami, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Florida, das als eigentlicher Magnet für Drogen und Geheimdienste gilt und dem auch nachgesagt wird, dass jeder 10. Drogenpolizist auf der Lohnliste der Dealers steht. Miami ist zugleich ein Beispiel für die widersprüchliche und doppelzüngige Drogenpolitik der USA. Auf die werde ich dann kurz noch zurückkommen. Ich möchte hier noch kurz aus einem Bericht des US-Senats zitieren in diesem Zusammenhang. Bankiers, Rechtsanwälte, anständige Politiker und Gangster benutzen Offshore-Banking-Facilities als Teil organisierter krimineller Unternehmen. Typische Fälle umfassen Millionen Dollars, manche hunderte Millionen und einige wenige vielleicht Milliarden. An all diesen Orten nun unterhalten Schweizer Grossbanken Filialen und Niederlassungen. Und wenn ab und zu in den Zeitungen von einer Swiss Connection im Zusammenhang mit unsauberen Geschäften zu lesen ist, trifft Mann oder Frau eben häufig auf einen dieser Orte. Zusammenfassend lässt sich hier also sagen, dass die Schweizer Grossbanken fast ideale Anlaufmöglichkeiten für die Riesenprofite aus dem internationalen Drogengeschäft bieten. Was wäre aber nun der Finanzplatz Schweiz für die internationalen Dunkelmänner ohne seinen rechtlichen Schutzschirm? Da ist einmal das berüchtigte Bankgeheimnis. Hier fällt vor allem ins Gewicht, dass dessen Verletzung, also beispielsweise durch einen Bankbeamten, Bankangestellten, der irgendwelche unsauberen Geschäfte wittert, dass dessen Verletzung als Offizialdelikt automatisch von den Behörden geahndet werden muss. Das Bankgeheimnis ist allerdings nicht absolut. Im Zusammenhang mit kriminellen Delikten kann es gelüftet werden. Aber bereits hier beginnen ja die Schwierigkeiten. Das schweizerische Bankgeheimnis ist so stark, wie es eben ist, nur in Kombination mit anderen Gesetzen. Und da ist also in erster Linie ist die restriktive internationale Rechtshilfe der Schweiz zu nennen. Eine solche Rechtshilfe wird grundsätzlich einer ausländischen Strafverfolgungsbehörde nur gewährt, falls das verfolgte Delikt auch in der Schweiz strafbar ist. In der Schweiz nicht strafbar, aber sind zum Beispiel Devisenvergehen, also hier das Stichwort Kapitalflucht. Nicht strafbar in der Schweiz ist aber auch nicht die Steuerhinterziehung und zumindest bis heute auch die Geldwäscherei. Erklärt sich die Schweiz dann einmal zur Rechtshilfe bereit, steht den Betroffenen ein ausgebautes Rekursrecht zur Verfügung, von dem im Falle etwa der Marcos-Gelder die Betroffenen ausgiebig Gebrauch gemacht haben. Speziell negativ aufgefallen ist auch hier die Schweizerische Kreditanstalt mit ihren dauernden Rekursen an die nächsthöheren Instanzen. Es ist so, dass die meisten Verfahren in dieser Marcos-Affäre bis heute noch hängig sind, also 3 Jahre nach Beginn des Rechtshilfeverfahrens. Das heißt also, selbst in Fällen, wo eine ausländische Behörde weiß, auf welcher Bank Gelder krimineller Herkunft sind, braucht es unter Umständen ein äußerst langwieriges Verfahren, bis sie an weitere Informationen herankommt. All dies gibt den ausländischen Dunkelmännern mit Vermögen auf Schweizer Banken eine recht große Rechtssicherheit. Und dies ist schließlich neben der Professionalität der Geldwäscherei der entscheidende Punkt für die Attraktivität der Schweiz als Geldwaschanlage. Die Rechtshilfe ist dann allerdings unter dem Druck der USA gerade im Zusammenhang mit dem Marcos-Skandal etwas beschleunigt worden, in einem separaten Rechtshilfeabkommen mit den USA. Weiter ist auch noch anzumerken, dass der Insider-Strafartikel, der kürzlich verabschiedet worden ist vom Parlament und nun in Kraft getreten ist, auch nur unter dem Druck der USA zustande gekommen ist. Widerwillig haben sich gerade die Großbanken hier dem USA-Druck gebeugt, dass sie andernfalls mit ernsthaften Retorsionsmaßnahmen zu rechnen gehabt hätten. Und das USA-Geschäft geht ihnen letztlich dann doch noch vor. Diese Rechtssicherheit tut auch die Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken kaum Abbruch. Eine Sorgfaltspflichtvereinbarung, die die Banken privatrechtlich unter sich abgeschlossen haben und auf die sie sich auch im Zusammenhang mit dieser Geldwäscheraffäre immer wieder berufen haben, in dem Sinne nämlich, dass sie sie eben nicht verletzt hätten. Gemäß dieser Sorgfaltspflichtvereinbarung müssen die Banken bei der Entgegennahme von Geldern die Identität des wirtschaftlich Berechtigten feststellen. Wird dem wirtschaftlich Berechtigten ein Anwalt vorgeschoben, muss dieser das sogenannte Formular B unterzeichnen, mit dem er bestätigt, die Identität dieses wirtschaftlich Berechtigten zu kennen und muss gleichzeitig bestätigen, dass er nicht einfach nur kurzfristig dessen Vermögen verwaltet. Bis heute wehren sich vor allem die Anwälte gegen die Anwendung dieses Formulars B. Die Anwälte spielen ja überhaupt auch eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Geldwäscherei, auch wenn im Großen und Ganzen vor allem die Banken unter Beschuss gekommen sind. Doch nun hat das Ganze natürlich einen Haken. Doch sowohl im Falle Marcos wie bei den Gebrüdern Magarian kannten die Banken ja ihre Geschäftspartner durchaus. Für Marcos organisierte die Kreditanstalt sogar Stiftungen in Liechtenstein, damit er seine Gelder besser verstecken konnte. Verletzungen der Vereinbarung werden zudem diskret unter den Banken selbst im Rahmen einer Schiedskommission ausgejasst. Die Vereinbarung besitzt einen Vorteil, fliegt nämlich einmal ein Skandal auf, das ist ja eher die Ausnahme, sind die entsprechenden Konten von den Strafverfolgungsbehörden schneller zu identifizieren und zu blockieren. Aber das ist auch gerade das Einzige. Im Falle der organisierten Kriminalität ist auch von Belang, dass die Schweiz keine Visumspflicht kennt. Deshalb treffen sich die Mitglieder der internationalen Mafia, rechtsextremer Organisationen und so weiter häufig in der Schweiz, um ihre Strategien auszuhacken. Und hier wird dann auch deutlich, wo die eigentliche Funktion der Schweiz im internationalen Drogengeschäft liegt. Die Schweiz bietet sich vor allem als logistisches Zentrum an. Dies wiederum deckt sich ganz mit den Gepflogenheiten im internationalen Drogengeschäft. Normalerweise wird nämlich darauf geachtet, dass der eigentliche Drogentransport und der Drogenhandel mehr oder weniger getrennt oder zumindest mit der erforderlichen Sicherheitsdistanz von den großen Geldflüssen organisiert wird. Die Schweiz ist denn auch Drehscheibe für Drogen oder andere Gelder, aber nicht eigentlicher Drogenumschlagplatz im ganz großen Stil. Also Drogen werden mehr importiert in die Schweiz für den, also in Anführungszeichen, für den Eigengebrauch.
Elevator going up in the gleaming corridor of the 51st floor. The money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision. Jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, party girl. Coke has lies, weather isn't any.
walls like refreshers in the corridors of power. When Tuck made me the top, I've long before I'd be out. Your snakeskin suit and your alligator boot, you don't need a long that you can take it to the vet. I get my advice from the advertising world. Treat me nice as a body girl. Go get live where there isn't any, so free. Yeah, free. Coca-Cola advertising and cocaine. Strolling down the Broadway in the rain. Neon lights are sazing. I read it in the paper, they're crazy. Yeah, suit your life. Maybe so. In the White House, I know. All over Berlin, they do it for years. And in Manhattan, coming through the door is a snub-nosed 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give me out of this. Cookhead life, advertising world. Oh, treat me nice as a party girl.
Nun zum Geldwaschen. Schmuggel von Geldbündeln, Geldnoten, Edelmetallen, Aktien und andere Wertgegenstände wie zum Beispiel Diamanten ist die primitivste Form von Kapitalflucht. Geschmuggelt wird dabei in erster Linie aus dem Land, das Ausfuhrkontrollen für solche Werte kennt. Und hier spielen wohl die Devisen eine, im Zusammenhang mit der Kapitalflucht eine große Rolle. Geschmuggelt werden aber auch, wird etwa Gold eben in die Türkei, um die Grenzkontrollen zu umgehen. Die Schweiz ist in dieser Hinsicht ja völlig liberal. Sie war auch nach dem Zweiten Weltkrieg eines der ganz wenigen Länder, in dem zum Beispiel Devisen frei gehandelt werden konnten. Aus dieser Zeit stammt auch die Führungsrolle des Finanzplatzes Schweiz im internationalen Notenhandel. Da das legale Notenhandelsgeschäft nur bei sehr großen Handelsumsätzen rentabel ist, also die Marge ist da relativ klein, wird es heute ausschließlich von den Großbanken betrieben. Die geringen Gewinnmargen, die dann von den Banken immer wieder ins Feld geführt werden, dürfen aber eben nicht davon ablenken, dass bewusst gewaschenes Geld sehr teures Geld ist und dass die Besitzer solchen Geldes hohe Kommissionen, also weit über 10% für das Waschen bezahlen müssen. Also hier ist das Geldwaschen durchaus ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Dabei dürfte der größte Teil der Geldwäscherei eben gar nicht über den physischen Notenhandel laufen. Obwohl die Geldkoffer ja immer noch das beliebteste Sujet für irgendwelche Karikaturisten sind. Für die Geldwäscherei gibt es viel effizientere Mittel. Drogenringe arbeiten zum Beispiel mit Scheinfirmen, zum Beispiel in der Schweiz oder in Liechtenstein, das ist das bekannteste für uns. Es sind Firmen, die auch gegründet werden können, beispielsweise auf einem Offshore-Platz. Das Geld wird dort eingezahlt und dann ziemlich schnell verschoben in die Schweiz. Dort wird es vielleicht nach Liechtenstein weitergeleitet, kommt dann irgendwie wieder zurück in die Schweiz, wird dann umgeleitet in die USA, wo irgendwelche Immobilien gekauft werden. Also der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Dabei kann im internationalen Verkehr zwischen solchen Firmen, aber auch zwischen Firmen, die real mit irgendwelchen anderen Waren als Drogen handeln, mit Scheinfakturierungen und vielen anderen Mitteln gearbeitet werden. Und wie ich schon gesagt habe, können dann solche Firmen Immobilien, Wert- oder Wertpapiere kaufen. Sie können aber auch an den Devisenbörsen oder an den Wertschriftenbörsen spekulieren und vieles andere mehr. Für die Geldwäscherei ist ja primär die Zwischenschaltung einer auf den ersten Blick natürlichen oder juristischen Person von Bedeutung und eigentlich dann weniger, wo das Geld weiter investiert wird. Das Wichtige ist ja, dass es gewaschen wird. Zu den Spekulationen zwei Beispiele. Via Spekulation in Wertpapier und Rohstoffbörsen sind 1983 fast 13 Millionen US-Dollar für die Pizza Connection aus den USA in die Schweiz transferiert worden. Also das ist einfach ein bekannter Fall. Die meisten Fälle kennt man ja nicht. Das zweite Beispiel, Robert Galvi, der Präsident oder der ehemalige Präsident der Banco Ambrosiano und Bankier der Loge P2, der später aufgehängt unter einer Londoner Brücke aufgefunden wurde, ermordet selbstverständlich, hatte auf Konten bei der Kreditanstalt und der Bankgesellschaft Millionenbeträge überweisen lassen, mit denen dann riesige Finanzspekulationen getätigt worden sind. Andere Finanzmanipulationen führten schließlich auch zum Zusammenbruch dieser Bank, also der Banco Ambrosiano, als rund 1,4 Milliarden Dollar einfach auf den Euro-Märkten verschwunden sind. Galvi soll dann noch kurz vor seinem Tod 500 Millionen Dollar auf Konten der Schweizerischen Bankgesellschaft überwiesen haben. Damit machte sich Galvi aber nun auch Feinde in den eigenen Reihen. War die Ambrosiano doch Teil des Finanzsystems der Mafia und auch des Vatikans? Als dann die Geheimloge aufflog, flüchtete Lucio Celli, der ebenfalls zu diesem Club gehörte, nach Genf. Von ihm haben wir in letzter Zeit ja einiges gelesen. Wurde aber am 13. September 1982 in der Filiale der Bankgesellschaft in Genf gefasst, als er gerade mehrere Millionen Franken abheben wollte, um dann nach Südamerika zu verschwinden. Es ist dies der gleiche Celli, den ich eingangs zitiert habe und der dann auch unter ominösen Umständen aus dem Genfer Gefängnis flüchten konnte. Inzwischen ist er wieder gefasst worden und von der Schweiz nach Italien ausgeliefert worden, wo er in einem italienischen Gefängnis sitzt. Also trotz diesen vielfältigen Möglichkeiten der Geldwäscherei gibt es natürlich immer noch das Problem, dass physische Noten in irgendwelche neue Geld- und Vermögenskreisläufe eingeschleust werden müssen. Denn die Endverbraucher zahlen vorderhand immer noch mit Cash und nicht mit einer Kreditkarte. Insofern erhält der Notenhandel der Schweizer Grossbanken für die Geldwäscherei eben doch seine Bedeutung. Während nun die Kapitalflüchtigen in der Regel ihre Vermögen auf Treuhandkonti oder Wertschriftendepots auf Schweizer Banken anlegen, also längerfristig zum Teil auch, besitzt das Waschen von Drogengeldern zum Teil so etwas wie einen Kreislaufcharakter. Ein Teil der gewaschenen Gelder wird umgehend wieder ins Drogengeschäft oder auch ins Waffengeschäft investiert. Beispiele für Letzteres gibt es im Zusammenhang mit Geheimdienstoperationen des CIA genug, also Vietnam wäre ein Stichwort, der Iran-Gate-Skandal ein anderes, bei dem ja auch Schweizer Bankkonti eine wichtige Rolle gespielt haben. Und wie ich das auch schon erwähnt habe, war in den Iran-Gate-Skandal auch die Sarkaci AG verwickelt. Es werden aber auch die Kriege in Afghanistan oder im Libanon über Drogengelder finanziert und das immer mehr. Der andere Teil der riesigen Gewinne wird von den Mafia-Königen anderswo investiert, in Spielcasinos, Bordellen, ganzen Hotelketten, also sind an der Costa Brava beispielsweise ganze Touristenzentren in der Hand der Drogenmafia. Also die Drogenmafia kann dort den ganzen Immobilienmarkt monopolisieren. Investiert wird aber auch in Wolkenkratzer in Manhattan oder in Villen am Genfersee, in andere Liegenschaften, in Unternehmen, in Banken und vieles andere mehr. Die Drogenmafia ist damit heute eine ständig expandierende Wirtschaftsmacht mit internationaler Bedeutung. Sie kontrolliert in bestimmten Ländern ganze Wirtschaftszweige und stellt das Bruttosozialprodukt ganzer Länder in den Schatten mit ihren Umsätzen. Und das ist noch ein wichtiger Punkt hier. Es verwischen sich insofern auch die Grenzen. Und zwar zeigt es sich, dass eben Heroin, wie auch andere Waren, andere Geschäfte, Waren wie andere Waren, also Heroin ist eine Ware und Kokain wie andere Waren auch. Es sind einfach Waren, mit denen die höchsten Gewinne, exorbitante Gewinne erzielt werden können. Auch hier stellt sich natürlich gesamthaft das Problem, wie die innerhalb weniger Jahre schwindelerregend anwachsenden Vermögen angelegt werden, ohne dass dies auffällt, und wie diese Vermögen auch professionell verwaltet werden können. Bernasconi nennt das Waschen von bereits gewaschenem Geld Geldwäscherei zweiten Grades und nennt in diesem Zusammenhang vor allem auch den Missbrauch des Berufsgeheimnisses. Also er sieht hier eine spezielle Rolle der Anwälte und anderer Strohmänner, die vorgeschoben werden, auch gegenüber den Banken, um diese Vermögen zu verwalten.